Wir haben letztes Mal die Auferweckung des Lazarus angeschaut. Johannes beschreibt ja in seinem Evangelium im Gegensatz zu den anderen Evangelisten sehr wenig Wunder. Nur 8 Wunder, aber die haben dafür eine umso größere Bedeutung. Und wir haben gesehen, dass das Zeichen der Auferweckung des Lazarus ein überwältigender Beweis war für alle Juden damals, dass der Herr Jesus effektiv der Messias sein muss. Denn Lazarus war schon 4 Tage im Grab. Er roch schon, der Verwesungsgeruch war da. Und wir können wirklich wissen, dass man den Geruch wahrgenommen hat, weil es im Judentum so war, dass man in den ersten 3 Tagen nach der Beisetzung in einer Grabeshöhle, man immer wieder hineinging, um nachzuschauen, ob der Tote wirklich tot ist. Also um das Problem des Scheintodes zu lösen, hat man 3 Tage überwacht und wenn dann wirklich kein Zeichen mehr kam, war man ganz sicher, dass der Tod eingetreten war. Nun, Lazarus war schon 4-tägig und der Herr auferweckt ihn. Das war so überwältigend, dass wir lesen in Vers 45, viele nun von den Juden glaubten an ihn. Wir haben schon vielmals gesehen, im Johannesevangelium bedeutet der Ausdruck, die Juden, was? Die führenden Juden, ja. Das ist eine Ausdrucksweise im Johannesevangelium. Also viele führende Juden kommen zum Glauben und das zwingt den obersten Gerichtshof dazu, Stellung zu nehmen. In Vers 46 finden wir ja auch, dass viele dieser führenden Juden das dann auch weitergeben an die Leitung in Jerusalem. Und so kommt es zu einer Sanhedrin-Sitzung, einer Sitzung des obersten Gerichtshofes, Vers 47.
Ich habe noch mal eine Frage ja? zum Vers vorher. War denn Lazarus und seine Familie irgendeine prominente Familie? Das führen die Juden zu einem verstorbenen, Prominenten gekommen sind? Es wird kein Hinweis darauf gegeben.
Nein.
Ausgerechnet viele Juden, also führende Juden.
Ja, ja. Also was man sicher sagen kann, aus dem Text selber geht hervor, dass da offensichtlich eine Beziehung war. Ja. Das ist ja übrigens auch so erstaunlich bei Johannes selbst, dem Apostel. Er schreibt ja, wir werden das später sehen in der Passionsgeschichte, dass er dem Hohenpriester bekannt war. Und dass er deswegen auch Zugang hatte in sein Haus, in den Vorhof. Er war es, der ja Petrus hineinbringen konnte. Also auch bei Johannes sehen wir, dass er zu den höchsten Stellen, kann man sagen, eine ganz besondere Beziehung hatte, obwohl er ein Galiläer war und in dem Sinn aus eher ärmlichen Verhältnissen und ungebildeten Verhältnissen gekommen war. Und so ist das offensichtlich auch jetzt bei der Familie von Lazarus, dass da eine Beziehung war, da war zu den führenden Juden. Ja. Aber wir können nicht mehr sagen, als was wir so vom Text angedeutet finden. Nun, der Sanhedrin muss bestätigen, dieser Mensch tut viele Zeichen. Also die Wunderzeichen können sie nicht leugnen. Ist auch interessant, im Talmud wird ja auch auf die Wunder Jesu Bezug genommen. Der Talmud ist das wichtigste theologische Werk des Judentums, abgefasst in der Zeit zwischen 200, oder sagen wir 150 bis 500 nach Christus. Und da wird darauf Bezug genommen, die Zeichen werden auch dort nicht bestritten, dass die geschehen sind. Aber sie werden dort Magie zugeschrieben. Das entspricht aber genau dem Argument der Pharisäer in Matthäus 12, die sagten, Jesus treibe die Dämonen aus durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Aber was doch für uns wichtig ist, im Judentum hat man also nie irgendwie die Tatsache der Wunder Jesu bestritten. Nur, was man bestreiten wollte, war die Quelle dieser Wunder. Nun ist natürlich das Wunder der Auferweckung ein ganz besonders wichtiges, denn Leben aus dem Tod kann Satan nicht bewirken. Das sehen wir so schön bei in der Zeit der Plagen über Ägypten, 2. Mose, die Zauberer von Ägypten, diese führenden Zauberer Jannes und Jambres, sie imitieren die Verwandlung des Nils in Rot, also wie Blut. Dann imitieren sie auch die Plage der Vermehrung der Frösche. Also offensichtlich kann Satan so etwas, die Fruchtbarkeit der Frösche beschleunigen. Aber dann beim dritten Zeichen, als Mose Staub in Stechmücken umwandelt, können sie es nicht. Und die sagen selber, das ist der Finger Gottes. Also, wir können das kurz abschlagen. 2. Mose. Zweite Mose 8. Ist jemand ab Vers 16 bis 18?
Und der Herr sprach zu Mose: Mache dich morgen früh auf, tritt vor den Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen, und sage zu ihm: So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so werde ich die Stechfliegen ziehen lassen über dich, deine Hofbeamten, dein Volk und deine Häuser. Und die Häuser der Ägypter werden voll von Stechfliegen sein, ja sogar der Erdboden, auf dem sie stehen. Ich aber werde an jenem Tag das Land Goschen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln.
Da haben Sie wahrscheinlich eine andere Zählung. Bei mir ist 8, Vers 16, der Herr sprach zu Mose, sprich zu Aaron, strecke deinen Stab aus. Ist das bei 12? Das ist eine unterschiedliche Zählung. Also, dann lesen Sie mir vielleicht ab Vers 12.
Vers 12?
Ja.
Hier steht Schwärme von Ungeziefer oben drüber, ab 16. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, stecke deinen Stab aus und schlage den Staub auf die Erde, dann wird er im ganzen Land Ägypten zu Mücken werden. Sie machten es so, Aaron steckte seine Hand aus mit dem Stab und schlug den Staub auf der Erde. Da kamen die Mücken über die Menschen und über das Vieh. Aller Staub der Erde wurde zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und über das Vieh. Da sagten die Wahrsagepriester zu Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte.
Jawohl. Also, als Staub, Stechmücken, also als tote Materie Leben erzeugen, kann selbst Satan nicht.
Da spricht er nicht die Sache mit den Schlangen?
Die haben ihre Stäbe zu Schlangen umgewandelt. Also, Mose hat ja einen wirklichen Stab. Und den hat er in eine Schlange umgewandelt. Und dann heißt es von den Zauberern in Ägypten, sie taten ebenso mit ihren Stäben. Aber es gibt in der Magie den Trick mit den Schlangen, dass man die mit einem ganz bestimmten Griff, kann man die Schlange in eine Starre verwandeln. Das heißt, sie werden wie ein Stecken. Und dann braucht es eine bestimmte Druckbewegung und dann beginnt sie sich wieder zu bewegen. Also was die Natur der Stäbe der Zauberer war, das wird gar nicht gesagt. Aber im Fall des Staubes, da war es ganz klar, das war tote Materie und das konnten sie nicht. Und das hängt ja auch damit zusammen, Gott heißt ja in der Bibel, der wahre Gott heißt Jahwe, der Seiende. Also der das Sein, das Leben in sich selbst hat. Und er sagt in Jesaja 42, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Wir können das kurz aufschlagen. Jesaja 42, Vers 8.
Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es hören.
Jawohl. Da, weil er der Ewige ist, kann er auch die Zukunft perfekt voraussagen, kann Satan auch nicht. Er kann nur mutmaßen. Oder es kann sein, dass Gott ihm Erlaubnis gibt, wie bei Hiob. Er darf ihn krank machen, also dann könnt ihr eine Prophetie machen. Hiob wird krank werden, ja? Aber das ist auch der Grund, warum die heidnische Wahrsagerei so fehlerhaft ist. Aber der wahre Gott allein kann die Zukunft perfekt voraussagen. Das ist auch in seinem Namen Yahweh enthalten. Er ist der Seiende, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Und es ist eben auch enthalten, er ist der, der die Quelle des Lebens ist. Und nur er kann aus dem Tod Leben schaffen. Darum wird Gott auch mit einem besonderen Titel versehen in Hebräer 13. Dort wird er genannt, der Wiederbringer aus den Toten. Hebräer 13, Vers 20. Wer liest?
Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat mit dem Blut eines ewigen Bundes.
Jawohl. Und hier ist, was hier bei Ihnen verbal umschrieben ist, der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte, ist ganz wörtlich im Griechischen der Gott des Friedens, der Wiederbringer aus den Toten. Unseren Herrn Jesus. Also als Name der Wiederbringer aus den Toten. Eine charakteristische Bezeichnung für Gott. Darum war also die Auferweckung von Lazarus ein ganz überwältigender Beweis für die Juden, weil es war ein Wunderzeichen, das niemand bestreiten konnte. Aber es war nicht irgendein Wunderzeichen, es war ein Zeichen, das Satan selber nicht kann.
Und wie muss man das verstehen mit Offenbarung 13, wo das zweite Tier, er macht ein Bild und gibt diesem Bild Boden. Und da sehen wir auch, dass der Satan anscheinend diese Möglichkeit hat, aus Materie Leben zu schaffen.
Gut, dieses Bild wird sprechen. Aber auch das wird ein dämonischer Betrug sein, dass gewissermaßen ein Dämon aus diesem Bild sprechen kann. Das lässt Gott normalerweise im Götzendienst nicht zu. Und darum heißt es in Psalm 115, die Götter der Heiden, die haben einen Mund und können nicht sprechen. Sie haben Füße und können nicht gehen. Ich habe es gerade vor ein paar Tagen erlebt, wie durch ein indisches Dorf das Jahresfest war des Schlangengottes. Und da hat man den Schlangengott auf einem Wagen durch das Dorf gefahren. Der kann nicht mal gehen, nicht mal kriechen. Die Menschen müssen ihn tragen. Das ist die Torheit des Götzendienstes. Aber auf dem Höhepunkt der Versuchung und Verführung, wenn der Antichrist kommt, wird er ein Götzenbild zum Sprechen bringen. Also Gott wird zulassen, dass dieses Götzenbild quasi aktiv wird. Aber auch da ist es nicht, dass die Materie lebendig wird, aber so täuschend bekommt eben dieses Götzenbild einen aktiven Geist. Und da kann man prinzipiell sagen, der Mensch kann Leben nicht erschaffen. Und darum ist es auch kein Wunder, warum man bis heute keinen Einzeller kreieren konnte. Die Biochemie ist ja so fortgeschritten, aber nicht mal die einfachste Form von Leben hat man künstlich erzeugen können. Man kann nur mit bereits Lebendem arbeiten. Aber wenn die Fliege tot ist, niemand bringt sie mehr zum Leben. Obwohl die ganze DNS-Information ist ja alles da. Aber niemand bringt die wieder zum Leben. Also, das ist schon etwas, was Gott als seine Ehre sich vorbehält. Und darum war dieses Wunder mit Lazarus ganz besonders beeindruckend. Eben beeindruckender als noch das Wunder davor. Wir hatten doch in Johannes 9
der Blinde.
Der Blindgeborene, der wieder sehend wurde. Und der Blindgeborene selber hat gesagt, von Ewigkeit her haben das nicht gehört, dass einem Blindgeborenen die Augen aufgetan worden sind. Schon das war so überzeugend. Aber das noch viel mehr. Und darum diese Eskalation, es kommt zu diesem Sanhedrin, zu dieser Sanhedrin-Sitzung. Und das hat auch dann eine Wirkung auf die ganze Volksmenge, die nach Jerusalem kommt, zum Passa in dieser Zeit. Wir lesen ja in, haben wir gelesen, Kapitel 12, Vers 9. Wer liest nochmal vor?
Die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei. Und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, den er aus den Toten auferweckt hatte.
Das wurde die Sensation für das nächste Passafest, das aber das Passafest der Kreuzigung werden sollte. Und dann kommt ja der triumphale Einzug Jesu am Palmsonntag nach Jerusalem, wo die Volksmenge ihn feiert. Das wird in allen vier Evangelien beschrieben, aber nur in Johannes wird die Verknüpfung gemacht, dass dieser Auflauf direkt zusammenhängt mit der Auferweckung von Lazarus. Vers 17. Und 18, wer liest?
Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte.
Ja, ich habe mir bei mir angestrichen, dass er dieses Zeichen getan hat. Das hat überhaupt diese ganze triumphale Sache mit dem Einzug nach Jerusalem ausgelöst. Also, man kann sagen, dieses Wunder hat die Kreuzigung letztendlich ins Rollen gebracht. Und in der Sitzung in Sanhedrin, also oben auf dem Tempelplatz, in der südlichsten Halle, da sagt der hohe Priester, jetzt müssen wir intervenieren. Also wenn man jetzt nicht etwa unternimmt, wird das ganze Volk sich diesem Jesus zuwenden. Das sagen die Pharisäer ja auch in Kapitel 12, Vers 19. Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet, siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Und der Sanhedrin ist der Überzeugung, wenn wir jetzt nicht intervenieren, dann wird das die Römer herausfordern und die werden den Tempel zerstören. Vers 48, wer liest? 11, 48. Wer liest vor?
Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und unsere Stadt für unsere Nation wecken.
Jawohl. Sie waren also der Überzeugung, dass das wird auf die Römer so wirken wie eine Revolution. Die Juden akzeptieren jetzt einen anderen König und dann müssen sie eingreifen. Aber das Tragische ist, die Römer sind ja einige Jahrzehnte später gekommen, haben Stadt und Tempel zerstört, aber nicht, weil das Volk Jesus als Messias angenommen hat, sondern die Bibel sagt, weil die Masse ihn abgelehnt hat als Messias. Das ist die Tragik. Übrigens, dieser Ausdruck, unseren Ort wegnehmen, 11,48, hat speziell Bezug auf den Tempel. Denn der Tempel wurde genannt einfach die Stätte. Die Stätte. Das war der Tempel. Also der Untergang des Tempels und Untergang des Staates, als auch unsere Nation wegnehmen. Beides ist geschehen in der Folge des Jahres 70. Aber eben nicht, weil sie den Messias angenommen haben, sondern weil sie sich an ihn geärgert haben. Und das können wir nachlesen in Jesaja 12, in Jesaja 8. Dort sehen wir den direkten Zusammenhang zwischen der Verwerfung Jesu und der Katastrophe der Zerstörung Jerusalems. Und zwar ist das eine Stelle, die auch die alten Rabbiner auf den Messias gedeutet haben. Jesaja 8, wer liest? 13 und 14. 13 bis 15.
Den Herrn, der Heerscharen, den würde heilen. Er sei eure Furcht und seid euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Filz des Strauchens für die beiden Häuser Israels, zum Klappern und zur Falle für die Bewohner Jerusalem. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden.
Ja, bis dahin. Also der wird hier gesagt von dem Messias, er wird zum Heiligtum sein, breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Der Herr selber war dieser Tempel. Aber er war zum Stein des Anstoßes, man hat sich an ihm geärgert, zum Fels des Strauchelns, man ist über ihn gefallen, zur Schlinge, zum Fallstrick für die Bewohner von Jerusalem. Viele werden straucheln, zerschmettert und gefangen werden. Und Josephus Flavius, ein Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70, berichtet, dass über 1 Million bei der Belagerung Jerusalems und im Krieg um Jerusalem ums Leben gekommen seien. 97.000 wurden in die Gefangenschaft abgeführt und in der Folge brachen die Preise für die Sklaven im Römischen Reich zusammen. Also es ist gekommen, aber genau aus dem gegenteiligen Grund.
Welche sind die beiden Häuser Israel, Juda und?
Und Israel, also die 2 und die 10 Stämme. Ja. Und es war so, zur Zeit des Herrn waren Israeliten aus allen 12 Stämmen im Land. Weil es in der Zeit der Könige, da gab es immer wieder Überläufer von den 10 Stämmen, die sind zum Süden gegangen, weil sie erkannt haben, Gott ist mit ihnen. 2. Chroniker 15, 2. Chroniker 30. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum von der Prophetin Hanna, Lukas 2, gesagt wird, sie war aus dem Stamm Aser. Das war aus dem Haus Israel. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Quasi im Tempel. Und Jakobus schreibt seinen Brief an bekennende gläubige Juden und er schreibt den Brief an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Also an die quasi an die messianischen Juden damals, aber er konnte schreiben an die 12 Stämme, weil alle 12 Stämme damals vertreten waren. Und so ist der Messias effektiv allen 12 Stämmen zum Fall geworden. Aber dann kommt etwas ganz Erstaunliches, Johannes 11, 49, Kaiaphas, der damals hoher Priester war, übrigens wenn es heißt, der jenes Jahr hoher Priester war, das bedeutet, der in diesem schicksalsträchtigen Jahr hoher Priester war. Er war natürlich hoher Priester schon seit dem Jahr 18 und bis ins Jahr 36. Aber Kraft seines Amtes benutzte Gott ihn als Prophet. Also er hat diesen Satz so geäußert, mit einer bestimmten Absicht, aber Gott hat das so geführt, dass in dieser Aussage noch eine tiefere Aussage drin liegt. Es ist euch nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Und Johannes erklärt, das hat er wirklich aus Inspiration heraus gesagt. Gott hat in seiner Souveränität ihn als Propheten benutzt. So wie er das früher im Alten Testament auch gemacht hat mit einem Bileam. Das war ein heidnischer und im tiefsten Grunde ein gottloser Mensch. Und trotzdem hat Gott ihn als Propheten benutzt. Aber interessant, nie so, dass irgendwie das Bewusstsein des Menschen ausgeschaltet wäre. Auch Bileam war nicht einfach sein Bewusstsein ausgeschaltet. Er hat von Gott die Botschaft bekommen und er sagte im Voraus, das, was Gott mir gibt, das werde ich dann auch sagen. Aber es war nicht irgendwie, dass er in Passivität verfällt und plötzlich spricht es durch ihn. Das ist immer okkult. Da, wo der Geist des Menschen zurückgedrängt wird und eine andere Macht durch jemanden spricht, es ist immer okkult. Darum auch das heute sogenannte Zungenreden, wo der Betreffende einfach etwas spricht, aber quasi es fließt durch ihn und er ist gar nicht dieser Sprache mächtig. Es ist nie von Gott. Es ist nicht wie das biblische Sprachenreden, wo die Betreffenden die Sprache beherrschten, die Gott ihnen eingegeben hatte. Und da war nicht irgendwie ihr Geist weg. Und darum konnte Paulus sagen, wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist. Er kommt in die Sprache. Gut, das nur so nebenbei. Aber was wir sehen, jemand kann prophetisch etwas sagen und seine Aussage übersteigt sein Verständnis. Das schon. Und so lesen wir auch in 1. Petrus 1 von den Propheten, dass sie über diese Dinge, die sie prophezeien sollten, nachforschten und nachdachten, auf welche und welcherlei Zeit sich das bezieht. Also das, was Gott ihnen gegeben hat, um weiterzugeben, hat oftmals ihr eigenes Verständnis überstiegen. Aber sie waren sich voll bewusst, was sie sagten, und sie dachten auch darüber nach, was ist denn da die tiefere Bedeutung? Ich kann die Stelle schnell angeben, für die gerne Notizen machen. 1. Petrus 1, Vers 12, 11 und 12, oder sogar 10, 10 bis 12. Johannes fügt dann noch etwas hinzu, eine zusätzliche Offenbarung, Vers 52. Jesus sollte für die Nation, also für das Volk Israel, sterben. Aber Johannes erklärt Vers 52 nicht nur für Israel allein, sondern auch im Blick auf all die Kinder Gottes. Also im Blick auf all die, die das Heil in Christus annehmen, Kinder Gottes geworden sind, dass die eben zu einer neuen Einheit zusammengeführt werden sollen, nämlich zur Gemeinde. Das führt Johannes noch dazu. Nicht nur für Israel allein, sondern für alle Gläubigen. Ob die nun Juden oder nicht Juden sind. Johannes 1, könnt ihr das kurz lesen? Johannes 1, Vers 9 bis 12. Vers 10 bis 13.
Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Jawohl, also hier haben wir zweierlei. Er, Jesus Christus, war in der Welt. Die Welt wurde durch ihn, kam durch ihn ins Dasein. Und die Welt kannte ihn nicht. Das sind, da haben wir eine Opposition. Die Welt hier, Vers 10, und dann Vers 11, das Seinige. Was ist das Seinige, was ist die Welt?
Seinige ist Israel.
Jawohl, und die Welt? Die nicht-jüdische Welt, die nicht-jüdische Menschheit. Also, er kam in die Welt, aber die nicht-jüdische Welt kannte ihn nicht. Er kam aber ganz speziell zu Israel, denn er wurde ja in Bethlehem geboren, aber die Seinigen, die nahmen ihn nicht an.
Nämlich die Juden?
Ja. Also die Heiden und die Juden haben ihn im Allgemeinen nicht aufgenommen. Und dann kommt es zusammenfassend Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, das heißt solche aus den Heiden und solche aus den Juden, dass die die durften Kinder Gottes werden, indem sie aus Gott geboren sind, also göttliches Leben empfangen. Und nun sagt Johannes eben, Jesus sollte nicht für die Nation Israel allein sterben, sondern überhaupt für alle, auch die nicht-jüdischen Gläubigen, um die alle in eine neue Einheit zusammenzufügen, und das ist die Gemeinde. Die besteht aus gläubigen Nichtjuden und gläubigen Juden. So haben wir das in 1. Korinther 12, Vers 13, wo die Taufe mit Heiligen Geist beschrieben wird. Können wir das kurz aufschlagen? Erst Korinther 12, Vers 13.
Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden.
Getauft werden bedeutet hier eingefügt werden in ein anderes Element. Bei der Wassertaufe wird man in das Element Wasser eingefügt, ja? Bei der Geistestaufe wird man in den Leib Christi eingefügt. In einem Geist zu einem Leib getauft. Und das sind Juden, gläubige Juden oder eben auch Griechen, das heißt nicht Juden. Also die Geistestaufe hat nichts zu tun mit einem ekstatischen Erlebnis, sondern das ist Gottes Werk bei der Bekehrung, dass ein Mensch dem Leib Christi, der Gemeinde, zugefügt wird, organisch eingefügt wird. Und das entspricht im Prinzip dem, was wir hier haben, die Kinder Gottes in eins versammeln. Ja, Reinhold?
Jesaja 49, es ist zu gering, dass du mein Knecht sein wirst. Ich habe dich zum Licht, also um die 12 Stämme Jakobs wieder zurückzuführen, sondern ich habe dich zum Licht und zum Heil, deshalb wir alle in der Erde.
Jawohl. Jesaja 49, Vers 6, ein wunderbares Zeugnis für Gottes Plan, nicht nur für Israel, sondern für die heidnische Welt bis ans Ende der Erde. Das ist genau dieses Programm, das schon alttestamentlich vorgezeichnet war. Nicht für die Nation allein. Aber was wir alttestamentlich nicht finden, ist Gottes Plan, die Kinder Gottes in eins zu versammeln. Das noch nicht. Das Heil bis an das Ende der Erde, ja, aber nicht dieses Geheimnis der Zusammenfügung zur Gemeinde. Das war alttestamentlich nicht vorgezeichnet, das war ein Geheimnis, sagt Paulus in Epheser 3. Gut, jetzt sehen wir 11,53. Von da an war also klar, jetzt muss Jesus getötet werden. Der Herr Jesus weicht aus in eine Stadt in der Nähe der judäischen Wüste, Ephraim. Und nun ist es genau die Zeit des Passafestes. Das Passa gehört ja zu den drei Festen, von denen die Tora, das Gesetz Mose, sagt, alle Männer müssen in Jerusalem erscheinen. Am Passafest, am Pfingstfest und am Laufhüttenfest. Darum heißt es, viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem. Alle Männer mussten gehen. Für die Frauen war es freiwillig. Das war mit Rücksichtnahme auf Kinder und familiäre Verpflichtungen. Und darum heißt es nicht alle, sondern viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem. Sie sollten sich zuerst reinigen. Was ist damit gemeint? Wie? Ja. Also die rituelle Unreinheit musste immer beseitigt werden, bevor man zum Tempel ging. In Ritualbädern oder wenn man einen Toten berührt hatte, dann musste man sogar noch die Reinigung mit der Asche der roten Kuh durchführen. Das war ein Prozedere von einer ganzen Woche. Und darum brauchte es je nachdem eben auch einige Tage Zeit, um dann bereit zu sein für das Passafest. Und die Volksmenge stellt sich jetzt die Frage, wird Jesus am Fest erscheinen? nach der Tora muss er ja erscheinen, aber unter diesen Umständen, wo man ihn töten will, war das nun die große Frage. Der Herr Jesus kommt nach Jerusalem. Kapitel 12. Wie viele Tage vor dem Passa?
Sechs
Tage vor dem Passa. Das war also am Freitag kommt er. Und da macht man ihm in Bethanien, ein Dorf auf der Ostseite des Ölberges, also ganz nahe von Jerusalem, macht man ihm ein besonderes Abendessen. Das war offensichtlich ein Sabbatmahl. Ein Sabbatessen. Also das war immer, ist im Judentum immer, auch heute, ein besonderes Festessen. In der Familie von Lazarus war er immer der begehrte Gast. Wer ist alles da? Welche Personen werden da speziell erwähnt? Maria und Martha, weiter. Lazarus. Jawohl, also offensichtlich waren die Jünger da. Judas Iskariot wird speziell namentlich erwähnt. Martha dient. Von Martha finden wir ja den Hinweis in Lukas 10, dass sie überhaupt immer sehr eifrig war im Dienen. Lukas 10, können wir das aufschlagen? Das ist also ein früheres Ereignis. 10, Vers 38. Wer liest?
Als sie aber weitergezogen kamen in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Maria.
Martha. Ja, also der Herr weist sie zurecht, dass sie offensichtlich hyperaktiv war. Das gibt es ja auch unter Christen, Hyperaktivität. Dass man also über das Maß, in dem Sinn, über das, was unser Auftrag ist, aktiv ist. Und da sagt der Herr, das war nicht gut. Aber nicht das Arbeiten an sich, das Dienen an sich war schlecht, aber sie tat es aus einer Unruhe heraus. Und der Dienst für Gott soll aus einer Ruhe heraus geschehen. Übrigens heißt es von Maria in Vers 39, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Das kann man also verstehen, dass sie schon auch half, aber nicht nur. Sie wollte eben auch dem Lehrer zuhören und von ihm lernen. Das heißt, zu den Füßen jemandes sitzen. Paulus sagt ja von sich, er sei zu den Füßen Gamaliels gesessen. Als Student heißt das. Und so lernte sie von dem Herrn. Martha war überbeschäftigt. Aber jetzt bei diesem letzten Abendessen zusammen in Bethanien, da finden wir nichts mehr von einer Korrektur. Sondern wir finden eigentlich in jeder Person da, in der Familie, einen besonderen Aspekt des Christseins. Martha dient, dann Lazarus ist da am Tisch, in Gemeinschaft mit dem Herrn, und er wird bezeichnet als der aus den Toten auferweckte. Eigentlich kann jeder Christ von sich sagen, weil Jesus Christus für mich gestorben ist und mein Tod, sein Tod mir zugerechnet wird von Gott, bin ich eigentlich gestorben. Darum sagt Paulus in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also Lazarus stellt den Gläubigen dar als den, der gestorben ist und ein neues Leben hat, auferstanden ist. Und Maria stellt den Christen dar als wie könnte man ihre Aktivität übertragen auf unser Leben? Ja, und Hingabe in der, eigentlich in der Wertschätzung seiner Person, und das ist Anbetung. Sie hat ja diese Narde, mit dieser Narde seine Füße gesalbt, die hat einen Wert, wie Judas sagt, von 300 Denaren. Wenn man davon ausgeht, dass der Denar damals der Tageslohn eines Arbeiters war, Matthäus 20, dann wären das 300 Arbeitstage. Also
faktisch ein Jahr.
Faktisch ein Jahreslohn, ja. Ist ja unerhört, also wirklich die totale Hingabe. Und der Herr sagt, das hat sie eigentlich getan im Blick auf sein Begräbnis. Also das war eine ganz spezielle Sache, dass sie dies getan hat. Nicht einfach, es war keine Verschwendung, wie das Judas darstellt, sondern das war wirklich von heilsgeschichtlicher Bedeutung, muss man sagen, diese Handlung. Und diese Narde, übrigens, ist ein Produkt aus der Wurzel einer kleinen Blume, der Narde, die wächst im Himalaya-Gebiet auf 3500 bis 5000 Metern. Jetzt versteht man, warum das so wertvoll war.
Ja, wie kommt die nach Jerusalem?
Ja, eben durch internationalen Handel. Den gab es ja bis nach Indien. Und
kein Wunder, dass sie wertvoll war.
Also kein Wunder, dass sie wertvoll war. Und eben, es ist eine ganz kleine Blume, also nicht irgendwie ein großer Busch, von dem man das Öl gewinnt, sondern ein kleines Blümchen.
Wofür ist die Narbe sonst verwendet worden? Ist das alles Kosmetik?
Ja, natürlich. Ja, ja. Aber eben ganz, ganz ungewöhnlich teure Kosmetik. Weil die normale alltägliche Kosmetik war Olivenöl. Aber das war ja in Israel kein Problem, denn das war ja eines der wichtigsten Agrarprodukte in Israel. Aber die Narde, das war wirklich höchster Luxus. Aber die Narde spricht eigentlich von der Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Denn gerade da, von daher, dass die Narde wächst auf 3500 bis 5000 Meter, spricht das sehr deutlich von seiner Erhabenheit. Aber es ist gleichzeitig eine ganz kleine Blume. Und das spricht eigentlich von seiner Herrlichkeit, Erhabenheit in seiner tiefsten Erniedrigung bis zum Tod. Wir haben also beides zusammen. Die Höhe und die Tiefe. Aber das war genau das, was wir in dem Herrn Jesus Christus erkennen, in seinem Leiden und in seinem Sterben. Die tiefste Erniedrigung zeigt seine höchste erhabene Herrlichkeit. Das ganze Haus wird erfüllt von dem Geruch. Vers 3. Also auch ein schönes Bild, das man übertragen kann auf eine örtliche Gemeinde, die erfüllt ist von der Anbetung, von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und die Menschen, die da sind, das sind Menschen, die den Herrn lieben. Lazarus, Martha, Maria. Und eben, wir sehen in Martha die Dienende, in Maria die Anbetende und in Lazarus, der einfach Gemeinschaft hat mit dem Herrn. Als Gestorbener und Auferstandener. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er war ja mit ihm zu Tisch, also das drückt die Gemeinschaft, die man pflegt mit dem Herrn, aus. Aber in diesem gleichen Haus gibt es auch einen Judas. Davon wollen wir wieder sprechen nach der Pause. Wir machen jetzt bis 20 nach Pause. Wir sind stehen geblieben in Johannes 12 bei Judas Iskariot, der sich sehr fromm gibt. Er meint, das sei Verschwendung. Man hätte die Salbe verkaufen können oder das Öl und den Armen geben können. Aber Johannes erklärt, Vers 6, dass er das aus ganz anderen Motiven sagte. Er war geldliebend. Er war sogar ein Dieb. Und ausgerechnet dieser Apostel trug die Kasse der Zwölfe und des Herrn. Der Herr Jesus wusste ja von Anfang an, dass Judas sein Verräter werden sollte. Wir hatten im Johannesevangelium in Kapitel 6 schon gelesen, liest jemand Vers 70? Petrus sagt ja zuvor in Vers 68, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Aber dann kommt die Einschränkung, Vers 70.
Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch, die Zwölf, erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen.
Jawohl. Also, der Herr wusste, dass dieser Judas sein Verräter werden sollte, aber trotzdem war die ganze Zeit, in der er mit dem Herrn herumgereist war, in diesem Zeitraum von circa 3 Jahren des öffentlichen Dienstes, da hatte Judas eine ganz besondere Chance, um eben von seiner Geldliebe wegzukommen und zu einem lebendigen, wahren Glauben durchzudringen. Aber er hat die Chance nie wahrgenommen. Und ausgerechnet er bekam die Kasse anvertraut. Das war also auch nochmals eine Chance. Man kann sagen, die Kasse wurde bei ihm zu Testmaterial. Und die hat schließlich offenbar gemacht, wo Judas stand. Wir können das übertragen auf uns. Alles, was Gott uns anvertraut, an Begabungen, Möglichkeiten, an Besitz, das ist alles Testmaterial. Und wir müssen anhand des Testmaterials zeigen, wo wir stehen. Judas hat diese Chance verpasst und wir werden später dann Johannes 13 noch eingehender auf ihn zu sprechen kommen, wenn er sich dann daran macht, den Verrat auszuführen. Der Herr hat ihm am letzten Passa bei der Vorspeise, hat er ihm den ersten Bissen gegeben. Und das war das Zeichen für den geehrtesten aller eingeladen. Also an diesem letzten Passa bekam Judas Platz Nummer 1. Und er hat das genommen und dann ist er rausgegangen, um seine üble Tat zu vollbringen. Das hat also sein Herz auch nicht mehr aufgeweicht. Und dann, als der Herr ihm begegnet im Garten Gethsemane, fragt der Herr, Freund, wozu bist du gekommen? Das wäre nochmals eine Chance gewesen, wo er innerlich hätte zusammenbrechen können. Und es hat nichts gewirkt. Also eine ganz tragische Person, aber nicht tragisch im Sinn der griechischen Tragödien. Die Griechen haben ja diese Theaterform geliebt, die Tragödie. Ein Held begeht irgendein schreckliches Verbrechen, aber nicht, weil er so etwas Böses tun wollte, sondern irgendwie aus schicksalshaften Gründen, zum Beispiel in Unwissenheit, wird er zum Mörder seiner engsten Angehörigen und dann sagt man, das ist tragisch. Aber diese Tragik kennt die Bibel nicht. Der Mensch ist verantwortlich für seine Taten. Es ist nicht einfach etwas Schicksalshaftes. Und so auch Judas, er musste nicht zum Verräter werden. Aber Gott hatte im Voraus gewusst, dass er dies tun würde. Und darum finden wir im Alten Testament, wir kommen dann später bei Johannes 13 noch darauf zurück, gibt es verschiedene prophetische Hinweise auf den Verrat des Judas. Aber damit war er nicht irgendwie prädestiniert, etwas zu tun, das er eigentlich gar nicht wollte, sondern Gott hat es vorausgesagt, weil er wusste in seiner Vorkenntnis, dass Judas dies tun würde. Und Judas hatte in dieser Zeit, in der er mit dem Herrn herumreiste, Gelegenheit um Gelegenheit, um zu einer Umkehr zu kommen, aber er hat sie verpasst. Und darum nennt der Herr Jesus ihn in Johannes 17 den Sohn des Verderbens. Können wir das kurz aufschlagen? Johannes 17, Vers 12. Wer liest?
Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde.
Ja. Dieser Begriff der Sohn des Verderbens wird nur für zwei Personen verwendet in der Bibel. Für Judas und für den Antichristen. In 2. Thessalonicher 2 wird er auch so genannt, Sohn des Verderbens. Maria hat etwas getan aus einer inneren Beziehung und Wertschätzung des Herrn heraus. Nicht, dass sie wusste, der Herr würde in den nächsten Tagen sterben. Aber man kann sagen, aus ihrer Glaubensbeziehung zu Gott heraus hat sie genau das Richtige getan zum richtigen Zeitpunkt. Also auch das, was sie getan hatte, ging eigentlich über ihr momentanes Wissen hinaus. Und der Herr erklärt es, Vers 7 und 8, wer liest nochmals?
Da sprach Jesus, lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit.
Jawohl. Also Gott hat in ihre Tat eine tiefere Bedeutung hineingelegt, die sie damals gar noch nicht erkennen konnte, aber sie hat sich durch ihre tiefe Glaubensbeziehung zu dem lebendigen Gott so leiten lassen, dass sie genau das Richtige tat. Und es ist ja so, der Herr Jesus wurde nach seinem Tod nicht einbalsamiert, obwohl das jüdische Sitte war. Aber Gott hat das zeitlich alles so geführt, dass der Herr zu früh, also in Anführungsstrichen, für die Menschen auferstanden war, sodass man die Balsamierung, die war vorbereitet, die Spezereien waren eingekauft, bereitgestellt, aber sie konnte nicht angewendet werden. Und das hat auch seinen tiefen Grund, warum Gott das nicht zuließ. Warum wohl? Also zuerst müssen wir uns fragen, warum hat man im Judentum überhaupt einbalsamiert? Nein, das war bei den Ägyptern richtig. Aber bei den Ägyptern war ja das sehr wichtig, die Verwesung zu stoppen, weil man glaubte, der Mensch lebt im Jenseits so lange weiter, wie sein Körper noch existiert. Aber wenn der Körper vollständig verwest ist, hört die Existenz im Jenseits auf. Darum diese Mumien in Ägypten, ja. Aber im Judentum hat man das nur gemacht im Blick auf den Gestank der Verwesung. Weil man ja damals eben die Toten in Grabkammern unterbrachte. Man hat sie so auf eine Bank gelegt, das habe ich ja bei Lazarus schon erklärt. Und ließ die verwesen während eines Jahres. Und dann, wenn nur noch die Knochen da waren, sammelte man das zusammen und tat das in so kleine Ossuarien, Knochenboxe, die man in spezielle Nischen in der Grabkammer dann aufbewahrte. Aber weil man also solche Grabeshöhlen immer wieder besuchen musste, um auch andere Familienmitglieder dort zu bestatten, war man darauf angewiesen, eben dem Verwesungsgeruch entgegenzuwirken. Aber von dem Herrn Jesus heißt es im Psalm 16, prophetisch, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Psalm 16, Vers 10. Gott hat nichts weiteres zugelassen an Schändung nach seinem Tod als den Speerstich des Soldaten. Aber dann nichts mehr. Er kam nicht in das Grab eines Verbrechers, sondern in das Grab eines Reichen. Und er sah nie die Verwesung. Kein Verwesungsprozess. Und darum war es wichtig, dass er nicht einbalsamiert wurde, damit deutlich wurde, dass er mit Verwesung gar nichts zu tun hatte. Aber zum Ausdruck der Wertschätzung hat Maria es eben einige Tage zuvor gemacht.
Wäre es auch möglich gewesen, dass man einen Gast, den man eben sehr schätzt, auch so salbt?
Ja, das kann man sich vorstellen. Ja, weil auch Fußwaschung war ja etwas ganz Normales, womit man die Eingeladenen eben wertschätzte. Ja? Das kann man in unserer Kultur jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber das war wirklich etwas ganz Alltägliches, als ein alltäglicher Dienst der Erfrischung, wenn jemand auf Besuch kam. Weil man ja üblicherweise in Sandalen herumlief. Ja, und so ist natürlich eine Fußwaschung plus noch die Salbung eine besondere Wertschätzung. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass Maria das Haupt Jesu salbte. Und hier lesen wir seine Füße. Natürlich hat sie beides getan. Aber jeder Evangelist schreibt aus seiner Perspektive. Markus beschreibt den Herrn Jesus als den vollkommenen Diener. Und dort salbt sie sein Haupt. Matthäus beschreibt ihn als den König. Und Könige wurden ja auch gesalbt auf den Kopf. Aber Johannes beschreibt den Herrn Jesus mit dem Akzent, er ist der ewige Sohn Gottes, der ewige Gott. Und darum wird hier betont, sie hat die Füße gesalbt. Also diese Differenzierung der verschiedenen Evangelien und ihrer speziellen Botschaft, die geht eben bis in diese Einzelheiten hinein. Und darum lässt der eine Evangelist diesen Punkt weg, um den Fokus auf das zu richten, was für seine Botschaft besonders wichtig ist und im Vordergrund steht. Und das ist wirklich etwas ganz Wunderbares, wenn man die vier Evangelien daraufhin liest und sieht, wie ein Evangelist lässt das weg, er bringt das dazu, er legt den Akzent auf dieses Ereignis, der andere eben lässt das weg. Aber alles ist so eingerichtet, damit die spezielle Botschaft der Evangelien herauskommt. Matthäus, der König, Markus, der Knecht. Lukas, der vollkommene Mensch. Johannes, der wahrhaftige Gott. Gut, jetzt gehen wir weiter. Verse 10, 9 bis 10 bis 11 haben wir schon besprochen. Dann kommt Vers 12 des folgenden Tages. Also der Sabbat ist vorbei. Der ja beginnt bis Samstagabend. Und nun am nächsten Tag, das wäre der Sonntag. Ja. Und darum ist also die Bezeichnung Palmsonntag absolut korrekt. Weil das wird ja von manchen so in Schriften, die so in den letzten Jahren erschienen sind, immer wieder bestritten, das sei falsch und Jesus sei nicht am Karfreitag gekreuzigt worden, die Auferstehung sei nicht am ersten Tag der Woche gewesen und so weiter. Wir können das sehr schön aus den Evangelien zeigen, dass diese Chronologie absolut stimmt. Das ist also nicht einfach kirchliche Tradition, sondern das stimmt mit der Schrift überein. Man kann also von der Seite hier kommen, jetzt in Johannes 12, oder man kann von der anderen Seite her vom Auferstehungstag zurückrechnen. Jedes Mal geht es kommen aufs Gleiche.
Die hätte ja gar nicht kommen können, weil sie am Sabbat nicht arbeiten durfte. Deswegen hatte sie alles vorbereitet und ist am Sonntagmorgen hingegangen, um die Einbalsamierung vorzunehmen.
Nein, das wäre schon am Sabbat geschehen. Aber es ist so, dass normale Salben war erlaubt am Sabbat.
Ah ja, aber sie hat...
Aber nicht zum Beispiel für eine Krankheit. Aha. Das war nicht erlaubt.
Aber sie ging eben am Sonntagmorgen raus, um zu gucken, und sie überlegten,
wer... Achso, Sie sprechen von der... Ja, jetzt sprechen wir nicht vom Gleichen. Ich meine die Salbung hier, Johannes 12.
Ja. Nein, ich meinte, dass von dort her ja auch der Sonntag terminiert ist.
Ja, klar. Nicht? Also man kann von beiden Seiten her kommen. Ja. So meine ich das. Also... Palmsonntag, der Jesus kommt von Bethanien über den Ölberg und reitet triumphal auf dem Esel nach Jerusalem ein. Die ganze Volksmenge kommt in Bewegung, eben wegen der ganzen Ereignisse rund um Lazarus. Und das Interessante ist, im Judentum hat man für jeden Wochentag einen speziellen Psalm. Noch heute sieht man das in den Gebetsbüchern, gibt es die vorgeschriebenen Wochenpsalmen. Aber das geht zurück auf die Tempelzeit, denn für jeden Wochentag hat man einen bestimmten Psalm. Das steht im Talmud so. Der wurde vom Priesterchor gesungen. Welchen Psalm sangen Sie am Sonntag? Psalm 24. Übrigens, das steht auch in der Septuaginta, die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, 300 vor Christus. Da steht im Titel von Psalm 24, für den ersten Tag der Woche. Lesen wir ein paar Verse aus Psalm 24, 7 bzw. 8, je nach Zählung.
Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre.
Jawohl. Ausgerechnet dieser Psalm wird auf dem Tempelplatz gesungen und an diesem Tag kommt der Herr Jesus vom Ölberg her und zieht nach Jerusalem ein und geht in den Tempel als der König der Herrlichkeit. Also ein wunderbares Timing. Nirgends in den Evangelien wird dieser Bezug zu Psalm 24 gemacht, aber für die Jünger damals war das selbstverständlich und wer aus dem Judentum kommt, weiß das von Kind auf, das sind die Psalmen für, das ist der Psalm für den Sonntag. Und darum ist es so frappant, eben diese Übereinstimmung zu sehen. Das geht übrigens auch weiter dann mit jedem Tag der Passionswoche. Immer der betreffende Psalm, den man im Tempel sang, entspricht genau den hat eine ganz enge Beziehung zu den Ereignissen der Evangelien an diesem Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sabbat und dann wieder Sonntag. Am Sonntag ist der Herr auferstanden und ist aus dem verschlossenen Grab herausgekommen. Mache die Tore auf, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Und am gleichen ersten Tag, das kommen wir dann später darauf zu sprechen, Johannes 20, waren doch die Jünger aus Furcht vor den führenden Juden in einem verschlossenen Raum und plötzlich erscheint der Herr als Auferstandener in ihrer Mitte. Macht die Türe auf, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Das ist absolut verbannt, wie das schön übereinstimmt. Gut, ist dazu noch etwas, eine Frage oder Ergänzung?
neulich wurde im Fernsehen jemand interviewt und konfrontiert mit dem Spruch, erst sagen sie Hosianna und dann kreuzige ihn. Er wusste nicht, wo das herstammt. Soweit sind wir weg von der
Bibel. Aha. Ah ja, das kam. Ja, woher kommt das Hosianna? Gut.
Vom Einzug?
Ja, aber woher hatten, wie kamen die auf die Idee, genau Hosianna zu singen, zu schreien? Das geht zurück auf Psalm 118, ein messianischer Psalm, der vom Kommen des Messias spricht. Und zwar, kann uns jemand lesen, Verse 20 und folgende. Oder Vers 19 schon.
Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Ja, will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen hier ein.
Ja, sehen wir, da geht es ja also ums Einziehen in die Tore der Stadt Jerusalem und des Tempels.
Ja. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen hatten, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen.
Jawohl, dieser Stein, das ist der Messias. Ja. Die Bauleute haben ihn verworfen. Und interessant ist, die Rabbiner hat man damals, zur Zeit Jesu, hat man im Aramäischen bezeichnet als Banai, als Bau, Baumann. Als, beziehungsweise im Plural dann Bauleute. Und zwar hat man gesagt, ein Rabbi ist quasi die Rabbiner sind die Bauleute der Welt. Wenn sie die Torah verkündigen, das gibt quasi die grundlegende Ordnung, auf der die Welt überhaupt ruhen kann. Und hier haben wir der Stein, den die Bauleute, die führenden Juden, verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden. Der Eckstein ist ja der erste Stein, den man auflegt auf dem Fundament, um ein neues Gebäude zu bilden. Und so ist aus dem verworfenen Christus ist dann die Gemeinde gebildet worden. Er der Eckstein, Epheser 2, Vers 20, und die Gemeinde ist der neue Tempel. Also entsprechend, was Johannes sagt, nicht allein für die Nation sollte er sterben, sondern um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. Ja, weiter, Vers 24. Psalm 118, Vers 24. Jawohl, also da haben wir, bitte Herr, rette doch. Und rette doch, das heißt Hoshianna, Hosianna. Das kommt aus diesem Vers. Vers 25, bitte Herr, rette doch. Und rette doch heißt Hosianna, also hebräisch ausgesprochen Hoshianna. Es ist bei uns in der Bibel Hosianna im Neuen Testament, weil es im Griechischen gibt es ja den Sch-Laut nicht. Den muss man eben ersetzen durch S. Darum gibt es, das gibt ein Hosianna. Wenn ein Grieche Deutsch lernt, dann sagt er, ich esse Fisch, ja? Weil er Fisch nicht sagen kann. Dieser Laut gibt es nicht im Griechischen, auch im Neugriechischen nicht. Und darum hat man eben Hosianna, hat man mit Hosianna griechisch umschrieben. Das kommt von hier, rette doch. Bitte, Herr, gib doch Wohlfahrt. Und dann haben wir diesen Ausspruch, den Sie gerufen haben. Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist der Begrüßungs... Das ist der Gruß für den kommenden Messias. Übrigens, gesegnet, der da kommt, Baruch Haba, ist im Hebräischen eine fixe Redewendung, das heißt, wer weiß das?
Willkommen.
Willkommen. Also wenn jemand auf Besuch kommt, dann begrüßt man ihn in Israel mit Baruch Haba, willkommen. Oder wenn es mehrere sind, Baruchim Habaim, gesegnet die Kommenden, gesegnet der Kommende. Aber das heißt nichts anderes als willkommen. Also willkommen, der kommt im Namen des Herrn. Der Jesus kommt als der Messias nach Jerusalem. Die ganze Volksmenge begrüßt ihn so. Und dieser Tag wird besonders hervorgehoben im Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Es gibt ja ein Lied, ist bekannt. Se hayom asa Adonai. Nagila venis mechavo. Lasst uns verlocken und uns freuen in ihm. Also dieser Tag hat es wirklich in sich. Und das war der erste Tag der Woche. Da sang man im Tempel Psalm 24 und in verschiedenen Synagogen im Land las man aus 1. Mose 1, den ersten Schöpfungstag. Und was geschah dort? Gott spricht, Yehi Or, Vayhi Or, es werde Licht und es ward Licht. Ja, der Herr Jesus kam von welcher Seite her? Vom Ölberg her, da wo die Sonne aufgeht. Er, das Licht, kommt in die Stadt hinein, die in tiefster Finsternis war. Wo man beschlossen hat, er wird ermordet werden. Getötet. Er muss getötet werden. Da kommt das Licht in die Finsternis hinein. Passt genau zum ersten Schöpfungstag. So übrigens wie diese Tagespsalmen im Tempel, genau passend zu den Tagen der Passionswoche, so passen auch die Schöpfungstage ganz genau zu dem, was an den folgenden Tagen nun geschehen wird. Was uns am nächsten liegt, der Freitag, der kommende Freitag, nach Palmsonntag, sollte der Todestag werden. Welcher Tag war der Freitag in der Schöpfung? Erschaffung des Menschen. Der Tag, an dem der Ewige, oder wir können ganz klar sagen mit Johannes 1:1-3, der Sohn Gottes, dem Menschen das Leben gibt, wird später der Tag, an dem der Mensch, dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, das Leben nimmt. Das ist absolut krass, oder? Aber das hat man also, mit jedem Tag hat man diese ganz erstaunlichen Übereinstimmungen. Und was nun folgt als Passionswoche, das ist so wichtig in den Evangelien. Ich habe mal ausgerechnet, mit Auszählen der Verse, über 30% der Evangelien konzentriert sich auf diese letzte Woche. Ein Drittel der Evangelientexte, und die Evangelien beschreiben das Leben Jesu, aber ein Drittel beschreibt nur eine Woche, und das ist die Passionswoche. Von Palmsonntag über die Kreuzigung bis zur Auferstehung. In Lukas, in der Parallelstelle, lesen wir noch etwas.
Das Abendmahl auch noch dazu.
Ja. Ganz genau. Aber wir kommen ja auf diese Ereignisse dann später zu sprechen. Ich möchte jetzt einfach mich konzentrieren noch kurz auf diesen speziellen Tag, Lukas 19, Vers 41. Ja, vielleicht Vers 39 schon. Eben sie alle rufen da, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Vers 39. Bis 44.
Und etliche der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, verweise es deinen Jüngern. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tage, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.
Jawohl. Also dieser ganze Enthusiasmus war ja offensichtlich nur äußerlich. Denn wenn da eine Volksmenge schreit, Baruch haba b'shem Adonai, willkommen, ja, da kommt im Namen des Herrn. Und dann ein paar Tage später heißt es von der Volksmenge in Jerusalem, die bei Pilatus war: Kreuzige, kreuzige ihn. Und der Herr wusste, wie äußerlich das war, und darum weinte er an diesem triumphalen Tag bei seinem Einzug und kündigte an die Zerstörung Jerusalems als Folge seiner Verwerfung. Aber was mich jetzt da besonders bewegt ist, der Herr sagt: Wenn du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, 42. Dein Tag, das ist der Tag Jerusalems. Warum wird dieser Tag so hervorgehoben? Nun, in Daniel 9, Vers 25 haben wir ja die Prophetie vom Ausgehen des Erlasses, Jerusalem wieder zu bauen. Bis auf den Messias sind 7 und 62 Jahrwochen. Nun, dieser Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems war im Jahr 445 im Monat Nissan, März, April 445. Und dann sollten 69 Jahrwochen vergehen und dann kommt der Messias, bis auf den Messias, den Fürsten. Jetzt kann man diese 69 Jahrwochen umrechnen. Eine Jahrwoche ist in der Bibel eine Periode von 7 Jahren, also 69 mal 7 Jahre. Aber die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage. Und darum kann man umrechnen, 69 mal 7 mal 360, das ergibt 173.880 Tage. Nun, wenn man vom Palmsonntag her, das war 6. April 32 nach Christus, zurückrechnet, 173.880 Tage, kommt man auf den 1. Nissan. 445 vor Christus. Das war 14. März damals. Also, man kann sagen, der Palmsonntag, das war offensichtlich der 173.880. Tag, an dem der Messias nach Jerusalem kommen sollte. Und darum nennt der Herr Jesus das an diesem deinem Tag. Das war genau getimt auf Sonntag. Dem Psalm macht die Tore auf, das einziehe der König der Herrlichkeit. Also wir können die Bedeutung von Palmsonntag gar nicht überschätzen. Das war etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und das Volk hatte die Chance, nun den Messias anzunehmen. Wirklich anzunehmen. Aber es war nur äußerlich. In Daniel 9, Vers 25 geht nämlich weiter. Sind 67 Jahrwochen bis auf den Messias, den Fürsten. Und nach diesen Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage. Ja, nicht wie viel später, einfach nach. Und dann heißt es, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Steht nicht wie viel später, aber einfach in der Folge. Und die Römer sind gekommen im Jahr 70, haben die Stadt und den Tempel zerstört. Also es ist schon dramatisch, wenn man diese Zusammenhänge so auch prophetisch sieht. Wir haben noch einen Vers, der angeführt wird, Zacharja 9, Vers 9. Wird ja hier zitiert in Johannes 12, 15. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. So hat der Herr Jesus durch das Sitzen auf einem Esel beim Einzug auch diese Prophetie angekündigt: Dein König kommt. Aus Zacharja 9, 9. Die Rabbiner haben mit dieser Stelle ihre Mühe gehabt. Sie haben gelehrt, die alten Rabbiner, das spricht vom Messias. Aber in Daniel 7, Vers 13, in der Vision von Daniel, da sieht er das Kommen des Messias so. Er sah mit den Wolken des Himmels einen gleich einem Menschensohn, der kommt und die Herrschaft übernimmt als König. Und da haben sie sich gefragt, wie sollen wir das zusammenbringen? Zacharja 9 sagt, er kommt auf dem Esel. Daniel 7 sagt, er kommt mit den Wolken des Himmels. Und dann hat man das so versucht zusammenzubringen. Und das wird heute noch unter orthodoxen Juden so gelehrt. Das sind wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Wenn wir unwürdig sind und uns nicht an die Tora halten, wird der Messias auf einem Esel kommen. Aber wenn wir würdig sind und an der Tora festhalten, dann wird er auf den Wolken des Himmels kommen. Nun, wir wissen vom Licht des Neuen Testaments, dass sie nicht zwei Möglichkeiten, sondern beide werden in Erfüllung gehen. Aber das Kommen des Messias wird ja immer beschrieben in zwei Phasen. Der leidende Messias, der herrschende Messias. Zuerst der Leidende, dann der Herrschende. Und er kam als der Leidende auf dem Esel. Und wir kommen als der Herrschende auf den Wolken des Himmels. Aber interessant ist, tatsächlich waren sie damals unwürdig. Die Masse. Und da kam er auf dem Esel. Und tatsächlich, wenn er mal mit den Wolken des Himmels kommen wird, dann wird ja nach der großen Drangsal noch ein Drittel überleben im Land. Und das wird der gläubige Überrest sein, der zur Bekehrung kommt. Die werden würdig sein, ihn zu empfangen, wenn er auf den Wolken des Himmels kommt. Das ist schon interessant, ja? Wie die offensichtlich in ihrer Auslegung Dinge sagen und denen sie gar nicht ermessen, wie wahr sie sind. Das ist ganz ähnlich wie das mit Kaiaphas. Und so findet man noch vieles in der rabbinischen Literatur. Da staunt man, wie können die das schreiben? Und dabei glauben sie das Evangelium gar noch nicht. Psalm 22 gibt es einen rabbinischen Kommentar aus dem Mittelalter, der sagt, hier werden die Leiden des Messias für Sünden beschrieben. Obwohl im Psalm 22 ja von Sünden gar nicht gesprochen wird. In Jesaja 53 sehr wohl, aber im Psalm 22 nicht. Und trotzdem verstehen sie Psalm 22 als von den Leiden des Messias für die Sünden, als Stellvertreter. Das ist doch absolut erstaunlich. Aber das liegt auf dieser Linie von Kaiaphas, der Dinge sagt, von denen er gar nicht weiß, was sie in ihrer weitesten Tragweite bedeuten. Ja, wir sind am Ende mit unserer Zeit. Gibt es noch eine ganz wichtige Frage?
Der Herr Jesus setzt sich auf einem Rind, der keine reichliche Wand hat, auf einem Esel. Das bedeutet, der Esel ist doch ein unreines Tier.
Ja, aber als Transportmittel war der Esel in Israel eben zulässig, nur nicht als Nahrungsmittel. Der Esel durfte nicht gegessen werden, nach 3. Mose 11. Aber als Nutztier durfte er verwendet werden, genauso wie das Kamel. Das Kamel wird ja auch als Nutztier gebraucht in der Bibel, aber es durfte nicht von Israeliten gegessen werden, 3. Mose 11. Aber es ist so, wir finden im Alten Testament Könige, die reiten auf Eseln und Könige, die reiten auf Pferden. Der Esel war eher das Tier für friedliche Zeiten, während das hochdressierte Kriegsross eben für den Kampf da war. Und so drückt eben das Kommen auf dem Esel aus, der Herr Jesus kommt nicht als der Richter der Welt, sondern er kommt als Erlöser. Und so steht es in Zacharja 9. Er kommt und er ist mit Rettung begabt. Zacharja 9, Vers 9. Er kommt als der Retter auf dem Esel, aber das zweite Mal auf den Wolken des Himmels wird er auf einem Pferd kommen. Offenbarung 19, Vers 11 und folgende. Da kommt der Herr Jesus in der Zukunft auf einem weißen Pferd, um das Gericht auszuüben. Also das ist die Opposition, Esel, Pferd. Das Pferd ist übrigens auch unrein, zum Essen, aber es ist ein biblisches Nutztier. Gut, dann wollen wir noch zusammen beten.